Jeesus istuu Samarien, sinne jüngersint, kun äsvare postekangen on der trift samaritische Frau am Brunnen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.
Guten Morgen alle zusammen. Welches ist das Gotteshaus? Sicher kennt ihr den Bibelvers aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und baut Gotteshäuser, baut Kirchen, baut Heiligtümer. Was hat er dann gesagt? Predigt das Evangelium, predigt die frohe Botschaft in aller Welt, aller Kreatur. Das wird relativ, wurde es viel gemacht. Aber irgendwie nicht alle Gemeinden sind ganz dabei, die Botschaft zu verkündigen, aller Welt. Wir denken meistens nur an mich, meiner und mir, an der Familie, ja, vielleicht noch die Verwandtschaft, die Nachbarn vielleicht auch noch und so weiter, Arbeitskameraden. Aber es heißt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Alle sollen von Jesus Christus hören, auch wenn sie es nicht annehmen. Auch wenn sie es nicht glauben, aber sie sollen wenigstens die Gelegenheit haben, von Jesus zu hören. Um das geht es. Und doch wird immer wieder so viel an vier Wände gebastelt, wird immer wieder gebaut. Kirchen und Heiligtümer und Gotteshäuser und dieses und jenes. Die Kathedralen, Riesengebäude, Zeugen auch von dem. Auch in Spanien hat es, in Burgos, in Toledo und so weiter. Ja, zum Anschauen sehr interessant. Also, welches ist das Gotteshaus? Ein Beispiel von Spanien. In den Jahren 77, 78, 79. Wir waren hingezogen nach Guadalajara, Guadalajara von Spanien. In Mexiko gibt es auch ein Guadalajara. Es war ein Städtchen von 36.000 Einwohnern. Keine evangelische Gemeinde. Auch keine Kleingemeinde. Und wir als Familie mit vier kleineren Kindern. Ja, sie waren nicht ganz so klein, ungefähr zwischen 6 Jahren und 10 Jahren. Wie macht man das? Wie fängt man da an? Vier kleine Kinder. Meine Frau hat sich um die Kinder kümmern müssen, um den Haushalt kümmern müssen, um all das. Und wir, und so sollten wir evangelisieren. Die Kinder konnten noch nicht einmal Spanisch. Was macht man? Wir haben angefangen, in unsere Wohnung Leute einzuladen. Dann kam eine Nachbarin vom obersten Stock, wir waren im untersten Stock. Dann kamen zwei jüngere Töchter, so ungefähr 16-Jährige. Und dann, wie vom Himmel gefallen, kam ein Mitarbeiter, den wir nicht kannten, von dem wir nie was wussten. Der kam von Mexiko nach Spanien und landete dann bei uns in Guadalajara. Wunderbar. Und so hatten wir dann schon einen Kreis, 4 und 2 und 1 waren wir ja schon 10. Ein anderes Beispiel. In einem Städtchen in der Nähe von Guadalajara, 10 Kilometer entfernt von Guadalajara, ein Städtchen von damals hatte es um die 8000 Einwohner. Ein amerikanischer Missionar hat dort dann auch angefangen. Was tat er? Als erstes hat ein Lokal, eine Lokalität, eine Räumlichkeit gemietet und hat dann draußen groß geschrieben, evangelische Kirche. Garantiert kommt kein Mensch da rein. Mit der Mentalität von Spanien. Und eine ganze volle Stadt, nur katholisch. Und dann schreibt er dahin, evangelische Gemeinde. Was hat er gemacht? Er hat Kinder eingeladen und ihnen so allerlei Süßigkeiten gegeben. Aber er schrieb zu seiner Mission nach Amerika, schrieb er, wir haben Kirche. Tenemos iglesia. Wir haben Kirche. Meine Frage, wer hatte Gemeinde? Hatte der Missionar Gemeinde oder hatten wir Gemeinde? Der Missionar hatte 4 Wände, wo was drauf stand. Und ein paar Kinder, die da mal kamen. Ich erzähle das, weil auch in Spanien ist man so fokussiert auf Räumlichkeiten. In einer Konferenz war so ein Vortrag von jemand. Und dann gab es Zeugnisse und weil ich noch ziemlich neu war, stand ich nur bei meinem Stuhl stand ich da auf und sagte so ein paar Sachen nur, ganz kurz. Und sagte, um Madrid herum etwa 7 Hauptstädte von Provinzen haben keine einzige evangelische Gemeinde. Warum geht man nicht dahin, wo noch keine ist? Nein, man geht dorthin, wo schon 4, 5 Gemeinden sind, an der Küste, an der Costa Brava, ja, wo die Leute offener sind wegen dem Tourismus. Aber im Zentrum wollten sie nicht hin. Und dann stand einer auf und hat gesagt, aber Alfredo, wie können wir hingehen, wenn wir nicht Geld und kein Gebäude haben, wenn wir keine Iglesia haben. Ja, ich hatte weder das eine noch das andere. Und doch, Gott segnet, wenn wir sein Wort verkündigen. Aber nochmal, wir sind so fokussiert auf Räumlichkeiten, wie wenn ohne Räumlichkeiten keine Versammlung ist, keine Gemeinde ist. Davon ist das Thema von heute Morgen. Welches ist das Gotteshaus? Ich muss erst auf grün stellen. Ja. Welches ist das Gotteshaus? Als erstes, Gott wohnt nicht in Tempeln. Oh, das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Nachher werden wir es lesen. Die Religionen verehren ihre Gottheiten in Heiligtümern, in Weihestätten, in Tempeln, wo sie ihre Riten, ihre Liturgien und ihre Zeremonien durchführen können. Aber im Wort Gottes lesen wir Apostelgeschichte 7, 48 bis 50, wo der Stephanus gesteinigt wurde. Man gab ihm erst die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Und dann sagte er unter anderem, es ist ein langes Kapitel, unter anderem sagte er, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln. die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Der nächste Text, Apostelgeschichte 17, 24 bis 25, das hat Paulus in Athen gepredigt. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen. Als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und am Anfang hat unser Bruder Heike den Text gelesen vom Johannesevangelium, wo die Samariterin mit Jesus im Gespräch ist und die Samariterin fragt, ja, wo soll man anbeten, hier oder da oben in Jerusalem? Und die Antwort des Herrn Jesus: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Religionen haben sich also Heiligtümer gebaut. Allerlei Heiligtümer. Je nach Religion, so das Gebäude. Und auch die römische katholische Religion hat auch ihre Kultstätte. Sie fördert sogar diese Kultstätte. Kirchen, Dome, Kathedralen, Marienheiligtümer, Wallfahrtsorte zu sogenannten Jungfrauen. Das alles ist da. Götzendienst bei der Statue der spiritistischen Fatima in Portugal. Wem das Wort spiritistisch stört, der möge nachher mit mir sprechen. Habe genug darüber gelesen, genug davon gesehen, genug direkt von Leuten, die dort waren. Ich kann einiges erzählen. Aber ihr Lieben, es ist leider so, es ist so. Es ist ein Götzendienst mit einer spiritistischen Fatima in Portugal. Die katholische Religion benötigt auch ihre zentralen Städte. Der Petersdom, der Vatikan und auch die Sekten, die Mormonen und die Zeugen Jehovas und viele andere Sekten. Sie haben ihre Heiligtümer. Und die evangelischen Kirchen haben natürlich auch ihre Gotteshäuser. Da möchte ich gerne was zeigen. Das hier ist Maya, die heute nicht unter uns ist. Sie hat die ganze Woche Grippe gehabt. Und da oben bin ich. In Spanien ein Seminar. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ortschaft. Und das dort ist in Chile. Das ist meine Heimatgemeinde. Aber zu meiner Zeit gab es noch nicht das Gebäude. Also sie sind im gleichen Trend. Man muss Gotteshäuser haben. Und hier, das ist eine Riesengemeinde. Das kann in Südkorea sein, das kann in Nordamerika sein, in den USA oder auch in einem lateinischen Land, Lateinamerika. Welches ist das Gotteshaus? Vom Tempel zu Hauskreisen. Die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt eine Wandlung. Eine Wandlung. Zuerst waren sie im Tempel und in den Häusern, nachher auch noch in Synagogen. Bald wurde der Tempel genommen, zerstört. In den Synagogen durften sie nicht mehr. Also gab es Hausgemeinden. Wie Paulus den Wandel erlebte. Er besuchte zuerst die Synagogen, als die Juden unter den Heidenvölkern ihn immer wieder verfolgten, verließ er die Synagogen. Hinfort lesen wir von verschiedenen Gelegenheitsorten, die benutzt wurden, und schließlich auch von Hausgemeinden. Apostelgeschichte 13,5. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Römer 16,5. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Wie eine Kirche im Haus, auf Spanisch schon. Una iglesia en casa. Kolosser 4,15. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Die Verheißung des Herrn Jesus. Christus ermutigt die Kleingruppe. Da heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also es ist nicht abhängig von der Zahl, wie viele sich versammeln, sondern abhängig von dem, ob wir uns im Namen des Herrn Jesus versammeln. Von dem hängt es ab. Aber wie tröstlich, wie ermutigend, wo zwei oder drei, wo ein Ehepaar und ein Kind sich versammeln im Namen Jesu. Da ist Jesus mitten unter ihnen. Wahrheiten über die Gemeinde. Sechs Wahrheiten, die sechs Mythen über die Gemeinde entlarven. Grundlegende Gedanken aus der Schrift, die gängige Zerrbilder über die Gemeinde widerlegen. Zitat aus dem Buche Organische Gemeinde von Neil Cole. Schauen wir uns mal die sechs Wahrheiten an. Die erste, die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, keine statische Institution. Keine, ich ergänze, keine festgefahrene Institution. Zweitens, die Gemeinde ist sehr viel mehr als ein Gebäude. Drittens, die Gemeinde ist nicht an einen speziellen Standort gebunden. Die Gemeinde ist viel mehr als ein einstündiger Gottesdienst, der einmal die Woche gehalten wird. Gott möchte, dass sein Reich dezentral ist, aber die Menschen zentralisieren lieber. Jesus sagt, geht hin, und wir sagen, kommt her. Jeder von uns ist Gottes Tempel, und zusammen sind wir ebenfalls sein Tempel. In den ersten drei Jahrhunderten haben die Gemeinden Gottes keine Gotteshäuser gebaut. Jahrhundertelang keine Gotteshäuser gebaut. Weder in Jerusalem, noch in Judäa, noch in Samaria, noch in den paulinischen Missionen. Und auch später nach den Aposteln wurde kein Gotteshaus gebaut. Aber mit der Zeit hat man es den Religionen abgeschaut, abkopiert. Und dann begann auch das Christentum mit dem Bau von Kathedralen, Dome, Münster und Kirchen, um ihre Riten, ihre Liturgien, Zeremonien durchführen zu können. Demgemäß entwickelte sich das Christentum zu einer Religion. Welches ist das Gotteshaus? Die Wohngemeinschaft. WG. Wir alle wissen doch, was WG ist. Wohngemeinschaft. In dem Fall jetzt geht es ja Christus in uns und wir in Christus. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir können keine lebendige Hoffnung haben ohne Christus, der in uns Wohnung gemacht hat, wenn wir ihn angenommen haben. Und wie nimmt man ihn an? Ganz einfach. Bekenne deine Sünden, bring sie zum Herrn, bitte ihn um Vergebung und sag, Herr, komm in mein Leben. Und Jesus Christus wird Wohnung nehmen in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Johannes 1, 12. Allen aber, die ihn aufnahmen im Glauben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nicht alle sind Kinder Gottes, auch wenn es heutzutage von allerhöchster religiösischer, römischer Seite her kommt. Ich habe es gerade gestern wieder im Internet bei einer Sendung gehört, wie der Papst sagt, weil er ja mit allen Religionen Verbindung aufnimmt, mehr und mehr, oder schon aufgenommen hat, dann sagt er, alle Menschen sind Kinder Gottes. Die Bibel sagt was anderes. Kinder Gottes können wir werden durch Jesus Christus. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, im Glauben, und dann werden wir Kinder Gottes. Wir in Christus. Das bedeutet so viel wie Verbindung mit Christus, Gemeinschaft mit Christus, Vertrauen zu Christus, Abhängigkeit von Christus und Gehorsam zu Christus. Dann leben wir in Christus. Wenn wir unsere eigenen Sachen tun, ohne Christus, dann sind wir nicht in Christus. Und leider viele meinen, sie können etwas tun für Jesus, für den Herrn Jesus Christus. Und dabei ist es ja nicht so, dass wir etwas tun und viel wirken und viel machen und dann bitten, Herr, segne uns und hilf uns mit dem, was wir machen. Wir wollen ja etwas für dich tun. Sondern es ist so, wir können nichts tun. Er lebt in uns und er wirkt durch uns. einige Verse darüber. Im Epheserbrief Kapitel 1, nur Kapitel 1, da haben wir in Vers 3 in himmlischen Bereichen in Christus. Vers 4, wie er uns auserwählt hat in ihm. Wir sind nicht einfach nur so auserwählt, sondern in ihm, in Verbindung mit Christus. Vers 6, begnadigt in dem Geliebten. Die Gnade des Herrn ist uns geschenkt durch Jesus Christus. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. Kein Mensch hat Erlösung ohne Christus. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm ein Erbteil erlangt. Wir sind alles reiche Leute, wenn wir Christus haben. Es wartet ein Erbteil auf uns. Ein himmlisches, herrliches Erbteil in ihm. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist für den Herrn. Nein, nicht vergeblich ist in ihm. Die Arbeit, die wir in ihm tun, die ist nicht vergeblich. Die bringt Frucht. Die andere, wahrscheinlich so wie Stroh, das verbrennt. Johannes 15, 4 und 5. Bleibt, sagt Jesus, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Wie du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, auch nicht Frucht bringen kannst von dir selbst aus. Gleich wie die Rebe nicht Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir vieles tun, aber nichts, was für die Ewigkeit Wert hat. Getrennt von Jesus können wir nichts tun, was für die Ewigkeit Wert hat. Wichtig ist, dass wir also es lernen, im Auftrag des Herrn, in Verbindung zum Herrn, in Abhängigkeit vom Herrn, da stehen dem Herrn zur Verfügung. Es ist seine Sache, es ist sein Werk, es ist seine Gemeinde. Römer 15, 17 und 18. Ich habe also Grund zum Rühmen, sagt Paulus, in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Und dann noch Apostelgeschichte 21, 19. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählt er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Gott durch ihn. Nicht wir und Gott hilf uns, sondern Gott durch uns. Hier bin ich. Ich kann nichts ohne dich. Ich stehe dir zur Verfügung. Leite, führe mich, gebrauche mich. Und der Herr wird uns ausrüsten. Der Herr wird uns senden. Der Herr wird uns Aufgaben zuteilen. Es ist seine Sache. Der Heilige Geist in uns. Wann geschieht das? Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, dann nimmt Jesus Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus hat den Korinthern geschrieben: Wisst ihr nicht, auf Spanisch würde ich sagen, sois tan ignorantes, wisst ihr nicht? Habt ihr so wenig Kenntnis? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? In euch wohnt. Etwas Großartiges, Herrliches. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Über die Innewohnung des Heiligen Geistes lesen wir in Johannes 14, zweimal, 16, 17 und Vers 23. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Also in der Übersetzung heißt es nicht Tröster, sondern Beistand. Das griechische Wort Parakletos bedeutet genau das, Beistand. Jemand, der an unserer Seite ist und uns beisteht, wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In euch sein. Manche, die mit ihrem Gewissen nicht ganz zu Rande kommen, haben dann oft Angst. Ja, der Heilige Geist verlässt mich. Nein, der Heilige Geist bleibt bei uns. Gerade dann, wenn wir gestürzt sind, wenn wir verführt worden sind und so weiter, gerade dann brauchen wir ihn, dringenderweise. Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, Wohnung bei ihm machen. Als Paraklet, als dieser Beistand, ist der Heilige Geist gerade der, der uns wie ein Anwalt verteidigt. Der Teufel sagt, erst verführt er uns und wenn wir gefallen sind, sagt er, du bist ein schlechter Christ. Guck mal, was du gemacht hast. Klag dich an. Er ist der Kläger der Brüder, heißt es. Und der Heilige Geist ist unser Verteidiger, unser Helfer, unser Beistand. Und er führt uns zu Jesus Christus. Und dann heißt es da in Römer 8, 9, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Hast du den Geist des Christus? Wenn nicht, dann gehörst du nicht zu Christus. Nimm den Herrn Jesus im Glauben auf. Tue Buße und beuge dich vor ihm und bitte um den Heiligen Geist. Und er wird Wohnung machen in dir. Denn wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wir gehen zur Zusammenfassung. Wir haben als Frage: Welches ist das Gotteshaus? Wir haben das gesehen oder gehört. Gott wohnt nicht im Tempel. Wir haben vom Tempel die Bewegung vom Tempel zu Hauskreisen, von dem gehört. Über die Verheißung des Herrn Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind. Welch Trost, welche Ermutigung, welche Hilfe, welch Segen. Und dann können ja andere noch dazukommen. Und dann von den 6 Wahrheiten über die Gemeinde, ein Zitat aus dem Buche. Und dann kamen wir zum zweiten Teil. Welches ist das Gotteshaus? Die Wohngemeinschaft. Christus in uns. Wir in Christus. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Er ist unser Beistand, den wir so nötig haben. Denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, die sind Kinder Gottes. Als Kinder Gottes lassen wir uns vom Heiligen Geist führen. Lasst uns zentriert auf Jesus Christus blicken. Und lasst uns vom Heiligen Geist leiten. Stellen wir uns unter der Leitung des Herrn. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde. Es ist sein Werk. Es ist sein Erntefeld. Es ist sein Weinberg. Es ist seine Sache. Ein schönes altes Lied sagt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Mehr über das Thema der Hauskreise in einem späteren Seminar. Zu gegebenen Zeit geben wir darüber Informationen. Und gerne lade ich euch ein, meine Webseite zu besuchen. Ihr könnt auch in der Webseite von der Gemeinde, Christusgemeinde Lind, in der Webseite, da ist der Link zu meiner Webseite. Nur ein Weg. Der eine Weg ist unser Herr Jesus Christus. Wo so viele Kompromisse gemacht werden, ist es so wichtig, so nötig, dass wir das ganz klar erkennen und auch ganz klar bezeugen und uns daran festhalten. Es gibt nur einen einzigen Weg. Niemand ist niemand. Jesus hat das gesagt. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank von ganzem Herzen, dass du uns so ermutigst, dass nur 2 oder 3 schon mit deiner Gegenwart rechnen können, wenn sie sich in deinem Namen versammeln. Danken dir, Herr. Du möchtest, dass das Evangelium in alle Welt ausgebreitet werde, auch hier in der Schweiz, auch hier in dem Kanton St. Gallen und in allen Kantonen und auch hier in dieser Ortschaft Uznach und Umgebung, dass jeder in dieser Ortschaft und Umgebung, jeder von dir höre, schenke es, Herr, wirke es, Herr, bewege du uns, und schenke du uns Freudigkeit und Freimütigkeit, die Botschaft weiterzugeben. Dass wir nicht stillhalten, dass wir nicht stagnieren, dass wir nicht sesshaft bleiben, sondern Herr, dass wir uns aufmachen und das tun, was du durch uns tun möchtest. Bewahre uns davor, in eigener Kraft zu wirken und zu tun. Und lehre uns, dir zur Verfügung zu stellen, wie wir dir dienen können, dass du uns gebrauchen kannst. Das ist unsere Bitte. Segne du die Gemeinde. Beleb dein Werk, o Herr. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen. Amen.